Moin Jan, jetzt grüß doch mal die Glaubensdenker und Glaubensdenkerinnen.
Herzliche Grüße aus Recklinghausen, liebe Glaubensdenkerinnen und Glaubensdenker.
Ihr seid schön, ich grüße dich auch. Hallo, schön, dass ihr dabei seid. Wir haben heute ein bisschen was zu besprechen. Es geht um mehrere Dinge. Ostern, Auferstehung. Einer ist das, Meditation und Kapelle. Das bringen wir jetzt nicht, heute alles in einen Bumm.
Ist zu wild, ist mir zu wenig roter Faden, wirklich. Ich bin doch, so geht das nicht, so geht das nicht. Du kannst nicht hier einen Katalog aufmachen. Ist ja.
Jan, jetzt mach dich mal locker, was ist los mit dir?
Ich habe nicht so viel Zeit, es ist Gründonnerstag, für mich ist heute wirklich auch High Noon. Also ich laufe.
Jan ist unter Strom, wie vor Weihnachten.
Schlimmer.
Schlimmer. So, das machen wir, aber das kriegen wir heute alles geregelt. Kriegen wir alles geregelt. Liebe Glaubensdenker und Glaubensdenkerinnen,
wir kriegen es geregelt. Du nimmst mich da an die Hand
jetzt. Was wir jetzt heute machen ist, also erst einmal, Jan hatte mir diese Woche einen Text geschickt und ich habe es kurz vor Aufnahme, habe ich schon mal reingelesen und ich kann nicht mehr, ich finde das so abgefahren. Es geht um keine andere als über Nina Hagen. Wer Nina Hagen nicht kennt, muss man nicht. Alte Person, schon ziemlich alt, hat früher mal gesungen, singt halt wahrscheinlich immer noch. Ist ein bisschen crazy, war eine gute Sängerin.
Sie hat gerade ein Gospel-Album aufgenommen.
Ja, ist trotzdem alt, also die Jüngeren werden die nicht kennen. Deswegen muss ich das mal aufklären.
Sie singt ja. Oh Herr.
Also ob ich jetzt Johnny Cash sag oder Nina Hagen, wir sind in der gleichen Zielgruppe unterwegs. Und Nina Hagen ist so, ist auf jeden Fall, die hat so ein bisschen
Punk,
alt und
alter Punk.
Erfahren und poppig, so. Sie hat echt eine Reise hinter sich und ein Leben hinter sich und lebt noch. Man fragt sich, wie hat sie das geschafft? Und jetzt gibt es da einen Text und wir denken uns, so hat sie es geschafft. Und zwar geht es den Text darum, dass Nina Hagen zu Gott gefunden hat. Also nur mal zur Einordnung, Nina Hagen hat auch an UFOs geglaubt. Ne? Aber sie hat sich jetzt 2009 gedacht, sie lässt sich mal taufen. Dieser Text hat so geile Passagen drin. Wir können ihn jetzt nicht komplett vorlesen. Aber ich will mal ganz kurz, wollen wir den roten Faden ganz kurz darstellen, was sie so erzählt. Und ich will an einem Punkt eingreifen und kurz mal was vorlesen. Und danach können wir wieder ein bisschen reden. Kannst du kurz den roten Faden herstellen bei dem Interview? Ist es Nina Hagen? Sie erzählt über sich, wie sie so das Leben erlebt hat.
Ja, sie kommt, sie hat auch eine Flucht, also sie kommt aus der alten, aus der ehemaligen DDR, aus Ost-Berlin und ist 76, hat sie die DDR verlassen und sie hat Drogen induziert, hat sie zu Gott gefunden, hat entdeckt.
So, und jetzt, da kommen wir jetzt hin. Sie war auf irgendwas, Konzert, ich weiß nicht mehr genau, und da bekommt sie irgendwie Kokain auf den Tisch geknallt, geballert, wie sie schreibt, und sie war damals so blöd, hat es auch noch genommen. Sie hat 45 Kilo gewogen damals und dann ging der Trip eigentlich los. Sie hat es gar nicht mehr ausgehalten, der Kopf ist fast geplatzt und sie hat sich gedacht, ich muss jetzt beten. Und da hat sie ihren Freund Bescheid gesagt, dass sie sich in ihrem besetzten Parkhaus hinsetzen und beten. Und sie sagt jetzt von sich aus in ihrer Biografie, und wir glauben jetzt mal, dass sie das auch glaubt, was sie erzählt, davon gehe ich stark aus. Sie hat die ganze Nacht gebetet und am nächsten, und sie hat im Prinzip nur gebetet, oh mein Gott, hilf mir, oh mein Gott, hilf mir, oh mein Gott, hilf mir. Und das Vater unser und alles Mögliche, das sagt sie auch. Und dann fragt der Interviewer, hat es geholfen? Und jetzt kommt der entscheidende Text. Hagen at its best. Fantastisch. Ich lese es vor. Wo morgens die Sonne rauskam und wir die Vögel zwitschern hörten, da sind ihre Sachen passiert. Die Vögel haben meinen Namen gesungen. Alle Radiosender haben meinen Namen gespielt und alle möglichen Lieder wurden abgesungen, wo mein Name vorkam. Ich dachte, vielleicht bin ich immer noch verrückt. Aber dem war nicht so. Wir sind dann runtergegangen und die Leute auf der Straße sind stehen geblieben, mit offenem Mund. Die Kinder haben gesagt, guck mal, Mama, guck mal. Da sind wir in dieses Restaurant rein. Und ich habe gedacht, Gott hat mich gerettet. Oh Gott, bin ich glücklich. Ich bin so dankbar. Und irgendwie kamen meine Gedanken verbal hörbar für andere Menschen raus. Andere Menschen haben das irgendwie gehört und haben sich zu mir umgedreht. Mit fragenden Augen mich angeguckt, sich gegenseitig gefragt, hörst du das aus? Ja, da muss irgendwie und irgendwo so ein Hörspiel an sein. Irgendwas mit Gott, irgendwie Gott-Rettungsprogramm, whatever. Und ich sagte, ja, dreht euch doch mal um. Hier die Frau mit den roten Haaren. Das kommt aus mir raus. Ich bin Gottes Lautsprecher. Könnt ihr mich alle hören? Dann haben sie gesagt, das ist crazy. Und haben weiter ihre Pfannkuchen gegessen. Das ging dann auch wieder weg. Aber da war ich gerettet und habe auf Kokain nie wieder angefasst. Amen. Halleluja. Mensch, Jan, was fällt dir da ein? Es ist ja Erleuchtung pur. Es ist ja wieder Auferstehung. Ne?
Es ist
eine Ostergeschichte.
Es ist was Österliches. Und Nina Hagen ist eine Poetin. Ne? Also die ist also erstmal sehr geübt im Umgang mit Medien. Die ist eine Wort Fetischistin, die kann dichten und weiß um die Wirkung von Worten. Und das hat was, also das ist aus einem Interview, so wird es uns dargestellt, in der Taz. Wenn das Zitat ist, dann muss ich mich tiefer ihr verneigen, dass sie so solche Sätze und solche poetische, metaphorischen Dinge raushaut. Und mit einem Halleluja, das wirklich mit einem österlichen Ruf verknüpft. Und für sie ist das eine eigene Rettungsgeschichte. Und ich will ihr wohl glauben, dass sie in Gott eine Resilienzquelle gefunden hat, die ihr ermöglicht hat, vom Kokain loszukommen. Also erstmal will ich hier ganz klar sagen, ne, dass wir da gar nicht in eine falsche Nähe kommen. Also illegale Drogen oder auch die legalen Drogen sind schädlich. Und ich will hier keine Werbung, nicht im Mindesten, für irgendwelche bewusstseinserweiterten Drogen sprechen.
Garantiert nicht.
Gut, dass es sagst. Das als Vorrede. Mhm. Jetzt als Nachrede. Also Alkohol, vergorenes Bier im ganz archaischen, antiken Sinne, wurde schon zu babylonischer, ägyptischer, uralter, antiker Zeit genutzt, um das Bewusstsein zu erweitern für transzendentale Erfahrungen. Also Religion und Bewusstseinserweiterung oder Spiritualität und irgendwelche bewusstseinserweiternden Mittel sind belegt in allen Zeiten, allen Zivilisationen auf der ganzen Welt. Dass jetzt hier Nina Hagen hier Dinge beschreibt, die wirklich beeindruckend also jenseitig sind, das ist schon ein Knaller. Ja.
Das ist
ein Knaller. Es ist sehr, sehr beeindruckend. Aber wenn ich das zusammendampfe auf die Nachhaltigkeit, also diese Frau lebt noch, unter anderem, weil sie von dem harten Kram die Finger gelassen hat.
Ja. Auf jeden Fall.
Und sie war tief drin. Also das mit ihren 45 Kilo, ich meine, es ist, glaube ich, eine nicht große Person, aber da ist nicht mehr viel dran. Ne? Also da, ich mag sagen, sie ist dem Tod von der Schippe gesprungen. Dass sie das für sich verknüpft mit einer tiefen, transzendentalen Erfahrung, verstehe ich. Die Stimmen, die sie da gehört hat, ich will da gar nicht in diese Wildwelt da von ihrem Trip eintreten, aber dass sie ihre Genesung und ihren Wiedereintritt in die reale Welt, in die Wirklichkeit verknüpft mit dem Glauben an eine Macht, die größer ist als die Welt, da kann ich mitgehen, das kann ich nachvollziehen und das kann ich gerade jetzt, wenn wir auf Ostern zugehen und auf die Ostererzählung, die auch unwahrscheinlich sind und für Menschen unglaubwürdig immer gehalten wurden. Von den Römern damals, von den Feinden der jungen Glaubensgemeinschaft damals, bis hin zu den Menschen, die heute sagen, ach ihr Christen, der Glaube ist doch auch nur Opium fürs Volk. Also Opium fürs Volk, da sind wir auch nah dran an einem Suchtmittel, ja, das irgendwie bewusstseinserweiternd ist und die Wirklichkeit ausblendet. Die Kunst ist es irgendwie, den Glaube als Resilienzquelle und als Quelle von Hoffnung und Lebensbewältigung zu integrieren in die Wirklichkeit.
Ja.
Da ist Ostern für den, der nicht glaubt, vielleicht sogar was Skandalöses, was man bekämpfen müsste. Und für den, der glaubt, ist es eine Quelle, ein Brunnen mit Wasser das Leben lässt.
Genau, ja, genau, zu bekämpfen gibt es ja erstmal gar nichts, das ist richtig. Abgefahren beschrieben ist es trotzdem.
Ja, auch kunstvoll. Also kunstvoll, will ich schon sagen.
Man muss lachen. Sie hat es auf jeden Fall mit viel Humor, bestimmt mit gewissen Lachen und Humor hat es rübergebracht.
Sie schreibt punkig.
Man nimmt es auch so wahr, wie so ein lyrischer Text, also schon abgefahren, bleibt doch gut hängen. Das ist ein Pfannkuchen, finde ich geil. Das kommt so richtig aus dem Licht. Natürlich gut. Und also das macht sie wirklich klasse. Die Bewusstseinserweiterung, also auch vielleicht auch dieses wirklich am Ende sein. Also ich glaube, wenn du sowas genommen hast und so einen Tritt fährst, da ist der Körper in einer absoluten Alarmstellung. Ne? Also die muss ja, der ganze Körper, aber der muss ja komplett am Kohl gedreht haben und sich gedacht haben, also entweder springe ich jetzt über die Klippe und bin tot oder ich überlebe irgendwie. Und jetzt gucken wir irgendwie, wie wir da durchkommen mit allen Überlebenskämpfen dieser Erde. Und dann hat sie sich das, und dann ist das eben abgegangen und bei ihr, vielleicht auch wegen ihrem Willen und ihrer eigenen Einstellung sich selbst gegenüber, hat es halt eben so rum geschafft, während andere vielleicht es auch nicht geschafft hätten, muss man auch klar sagen. Also das war jetzt schon im Spiel mit dem Tod und da passieren viele Dinge, die uns ja auch nicht so bekannt sind. Deswegen interessant, ne, dass sie so aus so einer Grenzerfahrung sagt, sie hat den Glauben gefunden. Ich finde es manchmal schade, dass es immer solche Grenzerfahrungen braucht, um solche krassen Stories zu erzählen, aber so ist eben die Menschheit. Normal ist langweilig.
Ja, du sag mal, wer die 55 geboren wurde, ne? Ja. 11. März, wie alt ist sie dann jetzt? Kannst du mir das kurz mal herrechnen? Ich bin so schwach in Mathe.
70.
Bin ganz faul. So. 70.
71.
71. Die hat jetzt mit 71 hat sich nochmal in so ein Album und zwar zu Gospel, also Gospellieder. Hat sie sich nochmal hergegeben, ein Album aufzunehmen mit Gospelliedern. Ich nehme das deswegen auf, weil mit 71 kann man schon mal drüber nachdenken, dass man nicht unsterblich ist. Ja. Und dass es irgendwann zu Ende geht. Sie hat von sich gesprochen als Lautsprecher Gottes und singt jetzt, also Gospel sind Zeugnislieder, ne? Gospellieder sind im Ursprung auch Lieder der dunkelhäutigen Bevölkerung, der Sklaven in Amerika, also in Mexiko, in den USA, den heutigen Ländern in der Karibik, die sich mit ihrem Glauben festmachen konnten. Und diese Lieder durften nicht verboten werden, die konnten nicht verboten werden, weil es ja das Christliche ist, was ja die Besatzer und die Sklavenhändler und Halter ja auch teilten diesen Glauben. Das war ihr Ziel, dass die Christen werden, das konnte nicht verboten werden. Es hatte immer was Widerständiges, was von Zeugnis geben, Gospellieder. Und die singt sie jetzt. Wer weiß, wie viele Alben sie noch aufnehmen wird und kann. Aber dass sie zum Ende ihrer Tage sich dem ein ganzes Album widmet, diesem Themenkomplex, finde ich super. Weißt du, du sagtest gerade, du findest es schade, dass es erst so Grenzerfahrung braucht, um zu so einem Zeugnis zu kommen. Die große Grenzerfahrung des Lebens ist das Sterben müssen. Und je älter man wird, desto näher kommt der Gedanke. Und sie reaktiviert gerade diese Jugendsünden, Punk, Dramen, Drogen-Episoden ihres Lebens, verknüpft sie mit diesem Ende, also mit Gospel zum Schluss und sagt, nee, der Glaube ist für mich eine wichtige Quelle und dem gibt sie jetzt nochmal Raum. In dem, was sie gut kann, als Künstlerin, als Sängerin, singt sie Gospellieder. Ja. Wir sind mit Grenze. Wenn unser Leben ist kontingent und erst wenn wir damit konfrontiert werden, sind wir bereit, über die Grenzen hinaus zu denken. Sonst sind wir nämlich ganz bequem und versuchen es nicht, brauchen es auch nicht. Dann denken wir einfach in unseren Grenzen. Ne? Ist ja ganz bequem auch. Über die Grenzen hinaus zu denken bedeutet, dass das Unwahrscheinliche zu denken. Und da gehört Ostern und unser Glaube und auch die Transzendenz selbst gehört dazu. Also zu dem, was wir kaum fassen können mit Gedanken, weil es unser Gehirn übersteigt. Wir haben gar nicht das Instrumentarium, um Unendlichkeit zu denken.
Da fällt mir gerade was ein. Es ist ja so, dass man mittlerweile herausgefunden hat, oder dass man anders ausgedrückt, wenn man sich mal anschaut, nach welchen Mustern wir mit Fortschritt und neuen Dingen umgehen oder auch erweiternden Dingen umgehen. Es ist so, wie du es gerade beschrieben hast, vieles, was wir im Alltag tun, dann natürlich ins Auto steigen, losfahren, einkaufen gehen, ins Büro gehen, arbeiten, was wir arbeiten, wieder nach Hause gehen und so weiter, geschieht sehr, nicht unterbewusst, aber unbewusst. Mhm. Das heißt, wir machen uns nicht dem bewusst, erstens, was wir haben, dass wir das Privileg haben, auf die Arbeit zu fahren, dass wir vielleicht sogar ein Auto uns leisten können, dass wir abends wieder nach Hause fahren, warme Hütte haben, was zu essen haben. Also so die ganzen Dinge, die haben wir nicht jeden Tag bewusst vor uns, sondern es ist unbewusst. Und ja, interessanterweise,
weil unser Gehirn ganz, ganz effizient ist. Absolut. Wir können eigentlich die Energie aufwenden, uns das immer im Bewusstsein zu halten.
Richtig.
Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
Nee, alles gut. Da, genau, weil unsere Energie letzten Endes das auch nicht zulassen würde. Das aber unsere eigene Falle ist. Weil dadurch, dass wir alles unbewusst machen, entsteht erst dann wieder Bewusstsein, wenn plötzlich etwas aufpoppt, was unseren Flow stört. Und das, was wir unbewusst jetzt machen, stört. Wo uns plötzlich bewusst wird, Moment, ich hatte doch früher, war doch hier ein Laden bei uns in der Straße, der ist jetzt weg. Ich bin doch immer noch einkaufen gegangen. Der ist jetzt weg. Ja. Das wird bewusst. So. Das heißt, meistens sind es so negative Fälle, die dann aufpoppen. Die Diskrepanz zwischen unbewusst, Leere und diesem bewussten Moment, diese Diskrepanz, da fühlt sich Angst. Da entsteht Angst. Zwischen dem, was gerade bewusst passiert und was ich eigentlich immer getan habe. Dazwischen gibt es einen Weg hin zum Bewusstsein. Wenn das schlagartig kommt, ohne dass ich mich hinbewegen konnte, entsteht Spannung, also Angst in mir. Das ist übrigens der Punkt, wo die AfD gerne reingeht. Genau in diese Lücke geht die gerne rein. Da stößt sie rein. Ah, siehst du, der Laden ist weg. Hast du dir mal Gedanken gemacht, wie das dahin überhaupt kommen konnte? Wie das passiert ist? Und dann wird Geschichte aufgefüllt bis zu dem Punkt. Und dann ist es Angst, wie ich politisch füllen kann mit Storytelling. Das ist das Booster, wie man rechte Parteien beschreiben kann. Unser Ding dagegen, da komme ich jetzt kurz im Bogen spannend, was die Story dagegen ist eigentlich das, was du gerade auftust, ins Bewusstsein schaffen, die frohe Botschaft ins Bewusstsein schaffen. Das heißt, wie schaffen wir es, mit unserem unbewussten Alltag eine Geschichte zu erzählen, dass wir uns bewusst machen, was für ein krass geiler Scheiß dieses Leben eigentlich ist und was wir eigentlich haben dürfen, wenn wir es denn haben. Und das ist, glaube ich, wenn du die Lücke füllst mit anderen Stories, hast du ein Immunsystem gegen die AfD.
Wunder, also erstaunlicher Bogen, und jetzt ist es natürlich eine unfassbar schöne Werbung für jedwede Liturgie.
Ja.
Das mache ich mal so groß, dass ich übers Christliche hinaus weise. Also jede Liturgie, auch ein buddhistisches Ritual, auch ein Gebetsritual in der fernsten Kultur, ja, das irgendwie den Himmel offen hält, in die Transzendenz weist, ist eine Unterbrechung des Alltags.
Ja.
Die Unterbrechung des Alltags. Das ist die kürzeste Definition von Religion, Unterbrechung. Ich unterbreche mein Automatismus, mein Alltag, mein alltägliches Leben und vielleicht auch Überleben für ein Innehalten, ein Innerlichwerden und dem Unbeschreibbaren einen Raum zu geben. Das und wie schön, dass du es das gefällt mir gut, das Wort Immunsystem. Also, dass es mich immunisiert gegen die Angst und gegen Übersprungshandlungen und gegen Abgrenzung, Distinktionsprozesse. Super, finde ich super.
Und das ist bei der Hagen unbewusst auch passiert. Also, sie kam im Moment und hat plötzlich gemerkt, oh Scheiße. Das ging doch immer alles glatt, aber jetzt merke ich gerade, das war echt eine Nummer zu viel. Und dann ist was passiert. Sie hat versucht, diese Lücke zu füllen, und zwar auf ihre Art, auf eine im Endeffekt sehr konstruktive Art. Muss man ihr lassen. Also das ist ja eine Art, wo man jetzt sagen würde, tut keinem weh. Die Feststellung, dass was ich lieben soll und dass ich alle lieben sollen, ist erst nicht die schlimmste. Und das muss man immer wieder klar machen. In solche Grenz oder in solche Lückenerfahrung, nenne ich es jetzt mal, kommen wir alle jeden Tag rein. Und wir müssen uns jedes Mal eigentlich die Frage stellen, wie reflexartig muss ich denn auf so eine Lücke reagieren? Angst ist der größte Reflex. Aber wenn ich jetzt mal Alternativen aufmache zur Angst, dann sind das doch konstruktive Gefühle. Also, wie kann ich die Lücke denn jetzt noch besser füllen? Oder wie schaffe ich denn den Weg dahin? Oder mit wem kann ich denn darüber reden? Oder, also, das Menschenbild, meinen die meinen es doch im Grunde, können sie es doch nicht alle schlecht mit mir meinen. Also man muss einfach mal sich überlegen, was für Methoden es geben kann, diese Lücke dann in dem Moment zu füllen, weil das passiert jetzt sehr viel. Energiekrise zum Beispiel ist wieder so eine Grenzerfahrung, die uns Angst auslöst. Aber da müssen wir uns doch fragen, was passiert denn jetzt in dieser Lücke? Wir können sie auffüllen mit, die Welt geht unter, wir haben kein Öl mehr, oder wir können sie auffüllen mit, saugeil, jetzt haben die Erneuerbaren ja doch wieder eine Chance. Wie fett ist denn das? Also das sind immer zwei Paar Schuhe. Ne?
Ich möchte gerne einen Text lesen, und zwar ist es die Auferstehungserzählung von der kommenden Osternacht in 3 Tagen. Und der ist, wenn man den sich nur auf der Wortebene anguckt, ist der auch gewaltig und ein bisschen wahnsinnig und auch jenseitig. Der ist aus Matthäus, Kapitel 28, der erste bis zehnte Vers. Nach dem Sabbat, am Anbruch des ersten Tages der Woche, kam Maria aus Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein gewaltiges Erdbeben. Denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat an das Grab, wälzte den Stein weg, setzte sich drauf. Sein Aussehen war wie ein Blitz und sein Gewand weiß wie Schnee. Aus Furcht vor ihm erbebten die Wächter und waren wie tot. Der Engel aber sagte zu den Frauen, fürchtet euch nicht. Fürchtet, also finde ich schon super. Fürchtet euch nicht, auf die Angst der Welt, von dem Wahnsinn, also das Unwahrscheinliche, was da passiert. Fürchtet euch nicht. Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten, er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht euch den Ort an, wo er lag. Dann geht schnell zu seinen Freunden und sagt ihnen, er ist von den Toten auferstanden, und siehe, er geht euch voraus nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und dann verließen sie das Grab voll Furcht und großer Freude, total ambivalent, also was jetzt? Voll Furcht und großer Freude und eilten zu seinen Freunden, um ihnen die Botschaft zu verkünden. Apostelamt, die ersten zwei Frauen. Und siehe, Jesus kam ihnen entgegen und sagte, seid gegrüßt. Sie gingen auf ihn zu, warfen sich vor ihm nieder, umfassten seine Füße, auch wahnsinnig. Der Gestorbene, den sie haben sterben, krepieren sehen am Kreuz. Da sagte Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Geht und sagt meinen Freunden, sie sollen nach Galiläa gehen und dort werden sie mich sehen. So, das wird erzählt. Das wird geglaubt. Das sind wir angehalten zu glauben. Ist doch wahnsinnig.
Ist wahnsinnig, und jetzt kommt wieder das. Jetzt habe ich, seit ich unser Gespräch gerade gemacht habe, habe ich auf den Text jetzt ganz anders gehört als früher. Jetzt habe ich eine Mustererkennung auf diese Angst mal gedacht. Ich war jetzt sehr auf die Angst fokussiert und dann habe ich mir gedacht, ja fuck, wenn du mal überlegst, die Texte in der Bibel, wie oft kommt denn das Wort fürchten vor und dass man sich nicht fürchten soll? Das ist so eine lapidare Phrase, die eigentlich immer so mitkommt, wenn man sich aber mal gerade klar macht. Das ist doch der Perspektivwechsel. In dem Moment habe ich diese Lücke entdeckt und sage, pass mal auf, jetzt ist schon wieder Angstraum entstanden. Ich helfe dir jetzt da raus, und zwar mit dem Satz, fürchte dich nicht, und ich zeige dir jetzt auch warum. Ja. Ich zeige dir eine andere Wahrheit. Das Bewusstsein, das ich jetzt aufbaue mit dir, ist ein hoffnungsfrohes, ein ganz anderes Bewusstsein. Das kannst du übertragen auf die Realität. Wenn wir in Politik diese Kommunikation öffnen würden, und danach schreit ja gerade jeder, erzählt doch mal ein bisschen konstruktiver, wenn wir glaubhaft diese Lücke füllen mit echt bewussten Zahlen und Fakten, dass wir einer der reichsten Länder der Welt sind, dass wir das und das machen und deswegen jetzt so entscheiden werden und diese Richtung und die Richtung geht, und ihr müsst euch nicht fürchten, denn wir haben genug Kapital und Menschen hier, damit wir das auffangen können. Wenn wir den Leuten das mal klar machen würden, dann würden wir nicht wie der Hühnerhaufen durch die Städte laufen. Vertraut, das ist das Gleiche mit die gleiche Welt Methode.
Ist gut. Vertraut, die Welt ist gut.
Genau.
Der Urgrund der Welt ist gut. Der Schöpfer ist gut und ihr habt es in der Hand. Selbst habt ihr es auch in der Hand, es gut zu machen.
Ist das eine frohe Botschaft?
Ostern, das ist Ostern.
Ostern. Ja. So lassen wir es doch jetzt stehen, Jan.
Halleluja.
Auf den grünen Donnerstag. Du hast doch jetzt was vor dir und ich will dich nicht stressen.
Bah, lacht er.
Die Kapelle haben wir jetzt rausgelassen, die kommt ein andermal. Ich wünsche dir einen schönen Donnerstag. Ich wünsche dir frohe Ostern, weil wir uns da nicht mehr sehen. Und dann sehen wir uns bald wieder.
Bis dahin, Clemens.
Liebe Glaubensdenkerinnen und Glaubensdenker, es freut uns natürlich sehr, dass ihr wieder bei diesem Gespräch dabei wart. Übrigens, jede neue Folge kündigen wir über unseren Instagram-Kanal an oder über Facebook. Einfach in den Suchschlitz Glaubensdenker eingeben und auf Folgen drücken. Schreibt uns auch gerne an glaubensdenker@gmail.com per E-Mail oder einfach über den genannten Instagram-Kanal. Eine Bewertung über die üblichen Podcast-Kanäle schätzen wir auch sehr. Wenn ihr jetzt noch nicht müde seid, wären wir für eine Weiterempfehlung sehr dankbar. Redet mit euren Freunden, Bekannten und vielleicht trauen sich ja auch die ein oder anderen ArbeitskollegInnen mal reinzuhören. Ansonsten, wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.